Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 5.2. Soziale Phobie. Von Silke Rusch, Michael Ziegler und Tanja M. Lincoln. Teilabschnitt 5.2.1. Störungsbild. Menschen mit einer sozialen Phobie leiden unter starker Angst und Unsicherheit in interaktions- oder leistungsbezogenen Situationen. Zentral ist hierbei in der Regel die Befürchtung vor negativen Bewertungen durch andere. Typische angstauslösende Situationen sind Vorträge oder Referate vor einem größeren Auditorium oder wichtige Gespräche mit Vorgesetzten, aber auch alltägliche Situationen wie Unterschreiben an einer stark frequentierten Supermarktkasse, Essen in der Öffentlichkeit oder Telefonieren. Grundsätzlich kann es in nahezu jeder öffentlichen sozialen Situation zu störungswertigen Ängsten kommen. Die ängstigenden Situationen können interindividuell sehr unterschiedlich sein. Bleiben die sozialen Ängste begrenzt auf eine oder wenige sehr ähnliche Situationen, so spricht man von der spezifischen Form der sozialen Phobie. Sind zahlreiche verschiedene Situationen mit beeinträchtigenden Ängsten verbunden, so liegt eine generalisierte Ausprägung der Störung vor. Art und Stärke der Angstsymptome können sehr unterschiedlich sein. Während manche Menschen vor allem unter subjektiv erlebter Angst leiden, die äußerlich kaum wahrnehmbar ist, kann sich die Angst bis hin zu Panikattacken mit auffälligen körperlichen Manifestationen, in Klammern zum Beispiel Zittern, starkes Erröten, steigern. Patienten mit sozialer Phobie haben in der Regel Angst davor, Fehler zu begehen oder Angstsymptome zu zeigen, in Klammern zum Beispiel Stottern, Erröten beim Vortrag, Zittern beim Schreiben oder Essen. Sie befürchten, dass diese von anderen Personen wahrgenommen werden und zu negativen Bewertungen führen. Daher werden angstauslösende Situationen oft vermieden oder nur unter dem Einsatz sogenannten Sicherheitsverhaltens, in Klammern siehe Definition, durchstanden. Diese Strategien bewirken kurzfristig meist eine gewisse Angstreduktion, sind jedoch langfristig oft kontraproduktiv, da sie zu einer Aufrechterhaltung oder Verstärkung der Problematik beitragen. In Klammern siehe Abschnitt 5.2.4. Häufig werden von Patienten vor einer sozialen Situation detaillierte Bilder von sich selbst, in Klammern Self-Images, generiert, die eine Art visuelle Ausgestaltung der gehegten Befürchtungen darstellen. Katastrophisierende Vorstellungen dieser Art führen oft zu Erwartungsängsten weit im Vorfeld der eigentlichen Konfrontation mit der befürchteten Situation, in Klammern siehe Fallbeispiel. Ist das Ereignis vorbei, grübeln viele Betroffene über ihr Verhalten während der Situation, in Klammern Post-Event Ruminating. Dabei werden belastende Erlebnisse und vermeintliche eigene Fehler oft selektiv wahrgenommen und erinnert, was zu einer Abwertung der Situation oder des Selbst führen kann. Definition: Durch Sicherheitsverhalten versucht der Betroffene, Angst oder Angstsymptome in der sozialen Situation zu minimieren oder zu verbergen. Die Situation erscheint dadurch kurzfristig erträglicher oder kontrollierbarer. Langfristig sind diese Verhaltensweisen jedoch dysfunktional. Sie lenken die Aufmerksamkeit noch stärker auf die Angstsymptome und verhindern korrektive Erfahrungen. Damit tragen sie zu einer Aufrechterhaltung der Angst bei. Beispiele für Sicherheitsverhalten: Auswendiglernen eines antizipierten Gesprächsbeitrags, Tragen bestimmter Kleidung, um Schweißflecken oder Rotwerden zu verbergen, Auswahl eines versteckten Platzes im Restaurant, Alkohol trinken, um in Anführungszeichen locker zu werden, Festhalten einer Zigarette, um die Hände unter Kontrolle zu halten. Definition Ende. Bei einem Teil der betroffenen Personen liegen Defizite in der sozialen Kompetenz, in Klammern vergleiche Kapitel 9, Band 2, vor, welche jedoch nicht mit sozialer Phobie gleichzusetzen sind. Viele Patienten mit sozialer Phobie verfügen über eine angemessene soziale Kompetenz, auf die sie im akuten Angstzustand aber nicht zurückgreifen können. Liegen soziale Kompetenzdefizite vor, so sollte diesen in der Psychotherapie gegebenenfalls ergänzend durch geeignete Interventionen begegnet werden. Fallbeispiel: Herr F. ist 25 Jahre alt und leidet seit etwa 10 Jahren unter massiven Ängsten in fast allen sozialen Situationen. Sobald er im Zentrum der Aufmerksamkeit stehe oder Gespräche außerhalb seiner Familie führen müsse, lebe er starke Furcht, die sich bis hin zu Panikattacken steigern könne. Der Patient wuchs in einer wohlhabenden Familie auf, in der viel Wert auf gute schulische Leistungen gelegt worden sei. Während der Pubertät sei Herr F. sehr übergewichtig gewesen. Daher sei er von Mitschülern häufig gehänselt, später sogar massiv gemobbt worden. Überhaupt sei er zu Schulzeiten stets der Außenseiter gewesen. Nach einem durchschnittlichen Abitur begann Herr F. ein Studium der Betriebswirtschaft. Aus Angst vor Missbilligung habe er sich nie getraut, seinen Eltern zu sagen, dass er eigentlich Automobilkaufmann werden wollte. Seit Beginn des Studiums kommen zahlreiche Referate und mündliche Prüfungen auf den Patienten zu. Er beschreibt, dass er bereits einen Tag vor solchen Ereignissen das Publikum oder den Prüfer imaginiere und sich vorstelle, dass sein Gesicht knallrot werde und seine Stimme versage. Sicherlich würde man ihn dann als dumm und inkompetent abstempeln. Während der Referate würde Herr F. kaum etwas um sich herum wahrnehmen, da er sich vor allem darauf konzentriere, seine Stimme und seine Gesichtsfarbe unter Kontrolle zu halten. Die Angst sei dann meist extrem hoch. Um ein mögliches Erröten ein wenig zu verbergen, trage Herr F. meist ein Halstuch bis dicht an das Kinn. Im Sommer sei ihm dadurch häufig so heiß, dass ihm der Schweiß bis ins Gesicht stehe. Zudem habe er begonnen, vor den Referaten Wein zu trinken, um so die Angst etwas zu reduzieren. Bei seinem letzten Referat sei er deutlich angetrunken gewesen, sodass er kaum noch einen sinnvollen Gedanken habe formulieren können. Zuletzt sei Herr F. den Seminaren zunehmend ferngeblieben. Auch seine Noten seien immer schlechter geworden. Eigentlich studiere er derzeit nur noch zum Schein. Er leide seit einigen Wochen unter niedergeschlagener Stimmung. Im Erstgespräch gibt er an, dass er sich für sein Versagen verurteile und überzeugt davon sei, dass andere dies ebenfalls tun würden. Fallbeispiel Ende. Teilabschnitt 5.2.2 Diagnostik. Die Diagnosekriterien der sozialen Phobie nach ICD-10, in Klammern F40.1, werden in Tabelle 5.4 im gedruckten Buch dargestellt. Sie unterscheiden sich nur geringfügig von denen des DSM römisch 4TR. In letzterem wird jedoch ein eindeutiges Zeitkriterium, in Klammern größer 6 Monate genannt, und es wird explizit auch auf Leistungssituationen, in Klammern zum Beispiel Prüfungssituationen, als mögliche Angstauslöser hingewiesen. Das Vorliegen der Diagnosekriterien kann im deutschen Sprachraum mittels verschiedener strukturierter Interviews geklärt werden. Neben dem strukturierten klinischen Interview für DSM römisch 4 sei hier auch auf das diagnostische Interview bei psychischen Störungen hingewiesen. Einen wichtigen Bestandteil der Diagnostik bilden zudem Selbstrating-Verfahren, in Klammern Fragebogen. Die Kombination aus Social Phobia Scale, in Klammern SPS, und Social Interaction Anxiety Scale, in Klammern SIAS, wird häufig eingesetzt, um Ängste in Leistungs- und Interaktionssituationen individuell zu erfassen. Der Fragebogen zur sozialen Angst, in Klammern SPAI, erfasst neben dem Schweregrad auch kognitive, somatische und behaviorale Aspekte der Angstsymptomatik. Aus den Selbstrating-Verfahren können wichtige Informationen zur Therapieplanung hervorgehen und sie können eingesetzt werden, um den Erfolg einer Behandlung zu evaluieren. Differentialdiagnose. Manche Störungsbilder können dem der sozialen Phobie sehr ähneln. Es gibt jedoch einige zentrale Unterscheidungsmerkmale, welche die differentialdiagnostische Abklärung erleichtern. Viele Personen mit einer Agoraphobie und Schrägstrich oder einer Panikstörung erleben an Orten mit zahlreichen Menschen ebenfalls starke Angst oder sie vermeiden diese. Dabei fürchten sie jedoch primär, im Falle einer Panikattacke den Raum nicht schnell genug verlassen zu können oder keine Hilfe zu erhalten. Bei Personen mit sozialer Phobie steht dagegen eindeutig die Angst vor negativen Bewertungen im Vordergrund. Gelegentlich können soziale Ängste und die damit verbundenen Kognitionen überwertig bzw. paranoid anmuten, sodass das Vorliegen einer Störung aus dem schizophrenen Spektrum in Betracht gezogen werden könnte. Im Gegensatz zu Wahnideen werden sozialphobische Ängste jedoch von den Betroffenen als übertrieben erkannt. In Klammern siehe ICD-10 F40.1 Kriterium C. Auch das Vorliegen einer Depression kann dazu führen, dass interaktive und gesellige Anlässe vermieden werden. Die Angst vor negativer Bewertung oder Ablehnung tritt aber lediglich während depressiver Phasen in den Vordergrund. Ferner sind Antriebslosigkeit, negative Stimmung und Interessenverlust in der Regel die vorherrschenden Gründe für die Vermeidung. Teilabschnitt 5.2.3 Epidemiologie. Die soziale Phobie zählt zu den häufigsten Angststörungen und tritt bei 7-12% aller Personen im Laufe des Lebens auf. Etwa 2-8% aller Menschen leiden im Laufe eines Jahres unter störungswertigen Symptomen. Im Gegensatz zu vielen anderen Störungen sind Männer und Frauen nahezu gleich häufig betroffen. Soziale Phobien treten meist im Jugendalter, in Klammern 10-16. Lebensjahr, zum ersten Mal auf. Vereinzelt kommt es jedoch bereits vorher zur Erstmanifestation der Störung. Über den Verlauf der sozialen Phobie existieren nur wenige empirische Befunde. Bei etwa 50-80% der Betroffenen treten komorbide Störungen auf, etwa in Form von Depressionen, in Klammern bei ca. 40% der Betroffenen, oder Suchterkrankungen. Spontanremissionen treten selten und dann meist erst im höheren Erwachsenenalter auf. Patienten, die psychologische oder psychiatrische Hilfe suchen, sind im Durchschnitt etwa 30 Jahre alt. Somit vergeht häufig mehr als ein Jahrzehnt, in dem die betroffenen Personen keine adäquate Behandlung erhalten. Diese Latenzzeit bis zum Behandlungsbeginn ist nicht zuletzt deshalb problematisch, weil eine Chronifizierung der Störung auch prognostisch ungünstig ist. Die Beeinträchtigung und das Vermeidungsverhalten nehmen mit höherem Lebensalter immer mehr zu. Teilabschnitt 5.2.4 Etiologische Befunde. Bislang gibt es nur wenige konsistente Befunde zur Etiologie der sozialen Phobie. Diskutiert werden unter anderem Konflikte im Elternhaus, Schulabbrüche, Sitzenbleiben und psychische Störungen der Eltern. Vermutlich nehmen frühe Lernerfahrungen einen starken Einfluss darauf, wie soziale Situationen bewertet und verarbeitet werden. Falls zum Beispiel ängstliche Eltern die Kontaktfreudigkeit ihrer Kinder zu wenig verstärken oder sie sogar von fremden Personen fernhalten, können den Kindern wichtige Lernerfahrungen vorenthalten bleiben. Dies kann zur Folge haben, dass hinderliche Einstellungen über soziale Interaktionen entstehen. In Klammern zum Beispiel, Gespräche mit Fremden stellen ein Risiko dar. Ferner schildern Patienten mit sozialer Phobie häufig als traumatisch erlebte Situationen, in denen sie beschämt oder vorgeführt wurden. Aber auch angeborene Temperamentsmerkmale können den Umgang mit sozialen Interaktionen beeinflussen. Unterabschnitt 5.2.4.1 Das kognitive Modell der sozialen Phobie. Clark und Wells formulierten ein kognitives Modell, das zentrale Mechanismen der Aufrechterhaltung der Störung beschreibt. In Klammern, siehe Abbildung 5.1 im gedruckten Buch. Es ist wissenschaftlich fundiert und eignet sich, um dem Patienten zu Beginn einer Psychotherapie wichtige Störungswissen zu vermitteln. Dem Modell zufolge werden bereits im Vorfeld einer sozialen Situation bestimmte, in Klammern meist dysfunktionale Grundannahmen aktiviert. In Klammern zum Beispiel, ich bin ein Außenseiter. Andere wollen mir nichts Gutes. Daraufhin wird die Situation als bedrohlich wahrgenommen, wodurch es zu einer Zunahme körperlicher Angstsymptome kommen kann. Diese beeinträchtigen die Person in der Situation und werden häufig als Bestätigung des Vorliegens einer Bedrohung interpretiert. Personen mit sozialen Ängsten neigen zu einer Reihe dysfunktionaler Aufmerksamkeits- bzw. Selbstaufmerksamkeits- und Verarbeitungsprozesse, die sich ebenfalls hinderlich auswirken. Zudem ist während der Situation die Aufmerksamkeit häufig stark auf das Selbst und damit auf die Angstsymptome und mögliche Fehler gerichtet. Der Einsatz von Sicherheitsverhalten wird wahrscheinlicher, was zur Folge haben kann, dass das Verhalten in der Situation tatsächlich auffälliger erscheint. Ferner werden mögliche Erfolge durch den Einsatz von Sicherheitsverhalten geschmälert, da die Personen resümieren, die Situation nur durch deren Einsatz gemeistert zu haben. In Klammern zum Beispiel, ich habe den Vortrag nur geschafft, weil ich alles auswendig gelernt hatte. Die subjektiv erlebte Angst steigt dadurch weiter an und dysfunktionale Schemata werden gestärkt. Wird eine soziale Situation aufgrund der dargestellten Mechanismen nur unter starker Angst gemeistert und anschließend als Misserfolg bewertet, so werden die dysfunktionalen Grundannahmen der Person bestätigt und zukünftige Situationen wiederum bedrohlich wahrgenommen. Somit wird die Störung aufrechterhalten oder sogar weiter verstärkt. Allen Störungsmodellen liegt zudem die Annahme zugrunde, dass wir Menschen bestrebt sind, gemocht, sozial unterstützt und wertgeschätzt zu werden. Evolutionspsychologen begründen diese universellen Motive damit, dass wir in unserer evolutionären Vergangenheit darauf angewiesen waren, gut in eine Gruppe integriert zu sein. Ein sozialer Fauxpas könnte demnach fatale Folgen haben und den eigenen Status gefährden. Teilabschnitt 5.2.5 Therapie. Unterabschnitt 5.2.5.1 Medikamentöse Therapie. Die soziale Phobie scheint mit Dysfunktionen im serotonergen und oder noradrenergen Transmittersystem einherzugehen. Daher werden zur medikamentösen Behandlung Antidepressiva in Form von selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, in Klammern SSRI, selektiven Noradrenalin-Wiederaufnahmehämmern, in Klammern SNRI und Monoaminoxidase-Hämmern, in Klammern MAOI, eingesetzt. Diese Substanzen erhöhen die Verfügbarkeit der entsprechenden Neurotransmitter im synaptischen Spalt, was bei vielen Patienten angstlindernd und stimmungsaufhellend wirkt. Wenngleich die antidepressive Medikation im Prä-Post-Vergleich von MAOI und SSRI befriedigende Effektstärken erzielt, in Klammern D gleich 0,66 bis 1,02, fehlen noch langzeitliche Wirksamkeitsbelege. Beim Absetzen der Medikation ist die Wahrscheinlichkeit von Rückfällen erhöht, da mit einer medikamentösen Behandlung nicht die notwendigen Kompetenzen vermittelt werden, die für eine erfolgreiche Bewältigung zukünftig auftretender Angstsymptome notwendig sind. Anxiolytika aus der Stoffgruppe der Benzodiazepine können in Einzelfällen zur akuten Kriseninterventionen verordnet werden. Neben der raschen angstlösenden Wirkung bergen sie jedoch ein enormes Abhängigkeitspotenzial. Die medikamentöse Behandlung, begleitend zu einer kognitiven Verhaltenstherapie, kann zu Schwierigkeiten führen. Stellt etwa die Medikamenteneinnahme während verhaltenstherapeutischer Übungen ein Sicherheitsverhalten dar? In Klammern zum Beispiel, ich habe die Situation nur gemeistert, weil ich diese Pille eingenommen habe. Sollte die Medikation abgesetzt werden, um ein optimales Therapieergebnis nicht zu gefährden? In Klammern, siehe Exkurs. Exkurs. Besonderheiten und mögliche Probleme bei der Behandlung von Patienten mit sozialer Phobie. Manche Patienten mit sozialer Phobie nehmen aus Scham oder Angst nicht selbst Kontakt zum Therapeuten auf, sondern werden von Angehörigen angemeldet und zu den ersten Sitzungen begleitet. Im ersten Kontakt können Patienten mit sozialer Phobie einsilbig oder affektarm wirken. Manchmal verhindern Ängste vor und während der Therapie ein freundliches und sozial kompetentes Auftreten. Falls Patienten neben der sozialen Phobie auch soziale Kompetenzdefizite aufweisen, kann dies die Behandlung erschweren bzw. verlängern. In der Regel ist es dann nötig, zunächst Bereiche der sozialen Kompetenz zu trainieren, ehe mit der eigentlichen Behandlung der sozialen Phobie begonnen werden kann. Führt ein Patient die Erfolge der Exposition oder Verhaltensexperimente wesentlich auf die Wirkung der Medikamente zurück, sollte ein Absetzen der Medikation erwogen werden. Exkursende. Unterabschnitt 5.2.5.2 Kognitive Verhaltenstherapie. Bei der psychotherapeutischen Behandlung der sozialen Phobie kommen sowohl kognitive als auch verhaltenstherapeutische Interventionen zum Einsatz, die je nach Setting und individueller Problematik unterschiedlich stark gewichtet werden können. Die wichtigsten Behandlungsbausteine werden im Folgenden skizziert. Kognitive Vorbereitung. Zu Beginn der Therapie wird dem Patienten in der Regel Störungswissen vermittelt. Gemeinsam mit dem Therapeuten wird ein individuelles Modell erarbeitet, das die wichtigsten Entstehungsfaktoren und aufrechterhaltenen Mechanismen der Störung des Patienten beinhaltet. Dies erfolgt meist in Anlehnung an das Störungsmodell von Clark und Wells, in Klammern siehe Abschnitt 5.2.4.1. Auf der Grundlage dieser Informationen kann das Therapierational der weiteren Interventionen erklärt werden. Ziel ist es, dem Patienten die ungünstige Wirkung von Sicherheitsverhalten und Vermeidung zu verdeutlichen, sowie ihn zu Expositionen zu motivieren. Expositionsbehandlung. Das Ziel der Expositionsbehandlung besteht darin, dass der Patient mögliches Vermeidungs- und Sicherheitsverhalten ablegt und sich den ängstigenden Situationen stellt. In therapeutischer Begleitung sucht der Patient eine entsprechende Situation auf und verweilt so lange darin, bis die aufkommende Angst ohne den Einsatz von Sicherheitsstrategien spürbar abnimmt, in Klammern Habituation. Zur Kontrolle und Veranschaulichung des Verlaufs erfragt und dokumentiert der Therapeut während der Übung regelmäßig die Stärke von Angst und Anspannung. Während dieser möglichst intensiven Expositionstherapie kann dieselbe Situation mehrmals wiederholt werden und es werden nach und nach weitere ängstigende Situationen bearbeitet. Bei einem positiven Verlauf lernt der Patient, dass die Angst auch ohne den Einsatz von Sicherheitsstrategien abnimmt. Er gewinnt Sicherheit zurück und erfährt wichtige Erfolgserlebnisse, welche die Angst vor zukünftigen Situationen bewältigbar erscheinen lassen. Zur Auswahl geeigneter Übungen erstellt der Patient im Vorfeld eine individuelle Angsthierarchie. Alle sozial ängstigenden Situationen werden dabei vom Patienten nach subjektiver Schwierigkeit sortiert. Es empfiehlt sich meist, die Übungen mit relevanten Situationen mittlerer bis hoher Schwierigkeit zu beginnen. Die Expositionsübungen werden in den Therapiesitzungen vor und hinsichtlich ihres Verlaufs nachbesprochen. So können Erfolge unterstrichen werden, mögliche Schwierigkeiten oder Fehler geklärt und vor der jeweils nächsten Übung ausgeräumt werden. Zur Stärkung der Selbstkontrolle und der Generalisierung in den Alltag wird der Patient zunehmend ermutigt, in Eigenregie in Form von Hausaufgaben entsprechende Übungen durchzuführen. In Klammern siehe Beispiel. Beispiele für Expositionsübungen. Ein Patient liest vor einer kleinen Gruppe von Zuhörern einen ihm unbekannten wissenschaftlichen Text, bis seine Angst, in Klammern in der Regel nach etwa 15 Minuten, auf ein erträgliches Maß gesunken ist. Eine Studentin mit starker Angst vor großen Auditorien ruft die Studenten zu Beginn von Vorlesungen zur Blutspende auf und verteilt ihnen entsprechendes Informationsmaterial. Dies wiederholt sie während eines Tages so oft, bis sie kaum noch Angst vor dem Aufruf hat. Ein Patient, der in der Therapie bereits fortgeschritten ist, erhält folgende Hausaufgabe. Er soll an einem Nachmittag verschiedene Schuhgeschäfte aufsuchen, sich beraten lassen und schließlich äußern, dass er sich für keines der Modelle entscheiden könne. Damit soll er fortfahren, bis ihm die Übung kaum noch Schwierigkeiten bereitet. Beispiel Ende. Kognitive Interventionen. Im Rahmen der kognitiven Intervention geht es zunächst darum, automatische Gedanken zu identifizieren, die den Patienten in sozialen Situationen behindern. In Klammern zum Beispiel, ich darf jetzt nicht stottern. In einem zweiten Schritt lassen sich dann meist dahinterstehende dysfunktionale Konzepte aufdecken. In Klammern zum Beispiel, wenn ich einen Fehler mache, halten mich die anderen für einen Versager. Bei nicht wenigen Patienten werden im Rahmen einer solchen Exploration auch negative Grundüberzeugungen über das Selbst oder andere, in Klammern zum Beispiel, ich bin unfähig, niemand mag mich, deutlich. Ziel der kognitiven Interventionen ist es, solche hinderlichen Gedanken, Konzepte und Grundüberzeugungen aufzudecken und abzuschwächen, beziehungsweise sie durch hilfreiche Annahmen zu ergänzen. Hierzu steht eine Reihe von Interventionen zur Verfügung, die sich im Folgenden nur beispielhaft skizzieren lässt. Im Rahmen eines sokratischen Dialogs können etwa logische Fehler und Verzerrungen im Denken des Patienten herausgearbeitet werden. Bei einigen dysfunktionalen Konzepten, in Klammern zum Beispiel, ich muss immer perfekt sein, sonst und so weiter, kann es hilfreich sein, die Konsequenzen zu Ende zu denken, die ein andauerndes Handeln nach dieser Maxime zur Folge hätte. So kann die Bereitschaft des Patienten steigen, diesem Konzept weniger Bedeutung beizumessen. Liegen grundlegend negative Überzeugungen über die eigene Person vor, sollten geeignete Methoden zum Aufbau des Selbstwertgefühls ausgewählt werden. Zudem können Verhaltensexperimente zum Einsatz kommen. So kann ein Patient mit der Angst, sich vor anderen zu verlesen, ermutigt werden, in einer bestimmten Situation bewusst Fehler zu machen. Dadurch wird es ihm möglich, seine Befürchtung, wenn ich einen Lesefehler mache, lachen mich alle aus, gezielt zu überprüfen. Außerdem kann mit Hilfe der Verhaltensexperimente auch am Abbau des Sicherheitsverhaltens gearbeitet werden. Sollte ein Patient in der Situation tatsächlich negative Erfahrungen machen, so wird dies in der Therapie aufgegriffen. Es kann zum Beispiel gefragt werden, ob dem Patienten Menschen, die andere wegen kleiner Fehler auslachen, wirklich wichtig sind. Manualisierte Programme. Heutzutage liegen verschiedene manualisierte Therapieprogramme zur kognitiven Verhaltenstherapie der sozialen Phobie vor, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten die meisten der eben skizzierten Interventionen beinhalten. Weit verbreitet ist etwa das Therapieprogramm von Clark et al., welches ein einzeltherapeutisches Vorgehen beschreibt, das sowohl die Identifikation und Modifikation automatischer Gedanken als auch Expositionsübungen und Verhaltensexperimente vorsieht. Darüber hinaus existieren Gruppenprogramme zur Behandlung der sozialen Phobie, in Klammern zum Beispiel die kognitiv-behaviorale Gruppentherapie nach Heimberg. Die Gruppen bestehen üblicherweise aus 4 bis 6 Teilnehmern und werden von 2 Therapeuten geleitet. Der Vorteil von Gruppenverfahren liegt darin, dass manche Expositionen direkt in der Gruppe durchgeführt werden können. Außerdem wird das Lernen am Modell ermöglicht. Ferner eignen sich Gruppentherapien, um Interventionen zur Steigerung der sozialen Kompetenz in die Behandlung zu integrieren. Unter Abschnitt 5.2.5.3 Evaluation psychotherapeutischer Programme. Empirische Studien belegen, dass die genannten Einzel- und Gruppenverfahren reinen Wartegruppen- oder Placebo-Bedingungen überlegen sind. Die Effektstärken von kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlungen liegen durchweg im hohen Bereich, Klammern D größer gleich 1,15. Zudem gibt es Hinweise, dass diese Effekte bis zu einem Follow-up-Zeitpunkt 6 Monate nach der Therapie weiter ansteigen, in Klammern D gleich 1,39. Die kognitive Verhaltenstherapie scheint damit hinsichtlich ihrer Langzeiteffekte der rein medikamentösen Behandlung überlegen zu sein.